Predigttext für heute lesen. Der steht im Buch Jesaja und ich lese das 38. Kapitel. Jesaja, Kapitel 38. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zu dem Herrn, und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt habe und dass ich getan habe, was in deinen Augen gut ist. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja: Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzutun. Und aus der Hand des Königs von Assur will ich dich und diese Stadt retten und will diese Stadt beschirmen. Und dies wird dir das Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr dieses Wort, das er geredet hat, tun wird. Siehe, ich lasse den Schatten der Sommeruhr um so viele Stufen zurückkehren, wie die Sonne von den Stufen an der Sonnenuhr des Ahas bereits abwärts gegangen ist. 10 Stufen zurück. Da kehrte die Sonne 10 Stufen zurück, an den Stufen, die sie abwärts gegangen war. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Ich sagte: In der Mitte meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheuls. Ich bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sagte: Ich werde Jah nicht sehen, Jah im Land der Lebendigen, auch nicht Menschen mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Hütte ist abgebrochen und wurde von mir weggenommen, wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber habe ich mein Leben zu Ende gewebt. Vom Kettgarn schnitt er mich los. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Ich schrie um Hilfe bis zum Morgen, aber wie ein Löwe, so zerbrach er alle meine Gebeine. Vom Tag bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, eine Drossel, so zwitscherte ich. Ich gurrte wie eine Taube. Verschmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, ich bin in Bedrängnis. Tritt als Bürger für mich ein. Was soll ich reden, nachdem er zu mir gesprochen und es selbst ausgeführt hat? Ich will dich loben alle meine Jahre, trotz der Betrübnis meiner Seele. O Herr, ich will dich loben, wegen derer, die leben, und für alles, worin mein Geist lebt. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Denn der Scheol preist dich nicht. Der Tod lobt sie dir nicht, die in die Grube hinabgefahren sind, hoffen nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich, wie heute ich. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Der Herr war bereit, mich zu retten, und wir wollen das Saitenspiel erklingen lassen, alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Und Jesaja sagte: Man solle einen Feigenkuchen aus Feigenfrüchten nehmen und ihn auf dem Geschwür verstreichen, damit er genese. Da sprach Hiskia: Was ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Bis dahin, wir wollen beten und wer kann, möge bitte dazu aufstehen.
Der Hiskia war ja ein ganz großer Glaubensmann. Als die Assyrer mit ihrem Heer Jerusalem umzingelt hatten und der Rabschake hat noch gehöhnt: Ihr habt ja nicht mal Waffen, um die Stadt zu verteidigen. Hat er gespottet: Was ist euer Gott, auf den ihr euch lehnt? Was denkt ihr denn? Wir haben doch ganz andere Götter besiegt. Und der Hiskia hat Gott geglaubt und Gott vertraut. Und als dieser schreckliche Brandbrief noch kam, dieser höhnende Brandbrief, da war er sprachlos. Wie man hilflos dasteht angesichts der Mächtigen der Welt. Dann hat er den Brief genommen und hat ihn im Heiligtum einfach vor Gott hingelegt und sagt: Du, Herr, musst da lösen. Und der Jesaja hat ihm Mut gemacht. Immer wieder. Du brauchst nicht Angst haben vor den Mächtigen der Welt. Jerusalem schüttelt sein Haupt. Wunderbar. Aber die Krankheit kam auch über ihn. Und das ist ganz furchtbar im Leben von uns allen. Wie die Krankheit uns auch im Glauben zerbrechen kann. Bei jedem von uns. Ein ganz erschütterndes Bild, und toll, dass es in der Bibel steht, wie dieser große König, dieser Glaubensmann weint, weint, weint. Unser Leben ist eine ganz kostbare Gabe. Und das ist ganz arg schwer, dass unser Leben sich neigt, schon im Alter schwierig. Ich weiß noch, wie meine Großmutter sagte, die so ein großes Krebsgeschwür im Munde hatte und sah im Haus gegenüber, wie ein Junge in einen Apfel biss. So wollte ich noch mal in einen Apfel beißen können. Das Leben ist furchtbar. Mit all den Kleinigkeiten ist da eigentlich gar nicht wichtig, aber was zerbricht in unserem Leben? Und wenn man gesund ist, da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, Glaubende werden nicht krank. Unsere ganzen Lieder wären nie entstanden, wenn nicht schreckliche Krankheitsnöte da gewesen wären. Martin Luther hätte nie das Lied gedichtet, ein feste Burg ist unser Gott, außer in dieser Todesnot, warum der Psalm 46 so wichtig wurde. Gerhard Terstegen, 40 Jahre krank. Ludwig Hofacker, 30 Jahre, der Erweckungsprediger. Und dann war sein Leben zu Ende. Und gerade aus der ganzen Not der Krankheit hat Gott ganz besonders ihn beschenkt. Johann Heermann, den ich besonders schätze, in Köben, 1600, dieser Mann, der so schrecklich krank war, ein ganzes Leben lang, aber die herrlichsten Glaubenslieder gedichtet hat. Paulus war schwach. Epaphroditus war todkrank. Trophimus, der Begleiter des Paulus, blieb krank in Milet zurück. Jakob hinkte mit seiner Hüfte. Überall in der Bibel finden wir das. Und Pascal, dieser geniale Mathematiker mit dem schrecklichen Kopfschmerzen, unbeschreiblich. Paul Müller, der Chemiker, mit seiner multiplen Sklerose vom 28. Lebensjahr an. Menschen mit der Krankheit haben umso mehr durchgesehen und darum ist es wichtig, dass wir das noch einmal sehen, was Gott tut. Ein furchtbarer Augenblick, als der König im Sterben liegt. Wir kennen das ja, da werden die Bulletins veröffentlicht und außen an das Tor hingehängt vom königlichen Schloss. Die Leute kommen, man sieht die Ärzte vorfahren, die alles noch probieren, noch einmal etwas. Aber der wichtigste Dienst bei den Kranken ist das seelsorgerliche Gespräch. Bitten Sie darum, wenn Sie krank liegen. Schon wunderbar, rufen Sie Gläubige an und sagen, morgen muss ich zu einer wichtigen Untersuchung. Denn die Krankheit ist zuerst ein Reden Gottes mit Ihnen, bevor die Ärzte ihr Werk tun. Wir sind ja dankbar, dass Gott Ärzte hat. Und das ist ein Geschenk, dass Gott durch Ärzte wirkt und dass es Medikamente gibt. In Kampala, in dem großen Missionshospital in der Hauptstadt Ugandas, ist das so schön gemalt, wie die Ärzte um den Operationstisch stehen und hinter ihnen ist ein Engel, der sie segnet. Dass jeder, der dort in dieses Hospital kommt, weiß, diese Ärzte können nur tun, was Gott durch sie wirkt. Und es war mir immer eindrücklich, in Afrika, wenn ein Arzt kommt und macht seine Arbeit, genügt das den Afrikanern nicht. Dann braucht er einen Zauberpriester. Das ist ein spirituelles Ereignis. Darum haben unsere Ärzte, die wir ausgesandt hatten von den christlichen Fachkräften, immer das übernommen von den afrikanischen Ärzten. Wir müssen zuerst vor der OP mit ihr beten. Sonst vertrauen die Afrikaner nicht. Es ist ein geistlicher Vorgang, der da geschieht. Da ist natürlich vorgekommen, ich weiß noch, bei den Wiedenesters in Besa, in Südtansania, ein Führer der Muslime sagt, ich will nicht, dass du betest. Und er sagt, dann kann ich dich auch nicht operieren, sagte damals der Dr. Pflüger. Ich kann dich nur operieren, wenn ich wirklich Gott bitte, dass er meine Hände leitet. Ich bin nicht ein Techniker, sondern ich bin ein gläubiger Mann, der sich von Gott die Hände führen lässt. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir das seelsorgerliche Gespräch auch suchen. Nun können wir nicht in Menschen dringen. Darum ist es ganz wichtig, dass Sie auch in Ihren Krankheiten zu den gläubigen Schwestern, Brüdern, die Sie besuchen, sagen, darf ich mit ihr seelsorgerlich reden. Das ist ja ganz wichtig. Seelsorgerliche Gespräche müssen unter einem absoluten Tabu bleiben. Die dürfen in keinem Fall erwähnt werden, was dort gesprochen wird. Denn irgendwo bricht das auf, was in unserem Herzen ist. Und angesichts der Todesnot, die in vielen Krankheiten uns bewegt, ist es so wichtig, dass wir den Frieden Gottes haben. Wir können lange Zeit oft leben mit unbereinigten Dingen im Leben, auch als gläubige Christen, aber angesichts dieser Stunden ist es so arg wichtig, dass wir diesen Frieden Gottes zugesprochen bekommen haben. Und ich bin so froh, dass das bei diesem Hiskia so deutlich ausgesprochen wird. Ein Glaubensmann will vor Gott das sagen. Er beschreibt das zunächst einmal, was die ganze Not des Sterbens ist, und das ist für uns sehr wichtig. Wir haben ja oft schon Sorge, wenn die Probe genommen wird, positiv oder negativ, wenn das Ergebnis kommt, heute ist es eine unheilbare Krankheit. Und da gibt es ja so Worte, die uns so ängstigen. Aber toll, was man in der Krankheit erkennt, und der Hiskia sagt, mein Leben ist wie das Zelt vom Camper. Da zieht man die Heringe raus und dann faltet man das Zelt zusammen. Es ist so vergänglich, mein Leben. Es ist interessant, der Paulus sprach vom nichtigen Leib. Ja, das dürfen wir immer sagen. Wir Württemberger lieben ja den Philipp Friedrich Hiller, der hat so ein schönes Lied gedichtet. Tod, mein Hüttlein, kannst du brechen, dass ein Werk von Leimen ist. Leimen ist ein Wort für Erde, von Erde, das zerbrochen wird. Und das spüren wir, ein nichtiger Leib, Philipper 3, du wirst meinen nichtigen Leib verklären. Da hat Jesus etwas vor mit meinem nichtigen Leib. Der wird verkleidet, neu gekleidet werden, neu geschaffen in der Herrlichkeit. Aber wir spüren das sehr oft. Ich war immer wieder erschüttert bei den Zuckerkranken, wenn man die Beine amputiert hat, dass da mehr als die Hälfte von einem Körper weg ist. Plötzlich ist ein Mensch so kurz geworden. Darf ich das Ihnen mal so drastisch sagen? Ich weiß immer, wie dann plötzlich die Menschen so wahnsinnig geweint haben. Oder mein Bein hat mich so viele Jahre getragen und nun wird es morgen amputiert. Wir dürfen diese Dinge als Menschen auch so empfinden, wie sie hier beschrieben sind. Denn Menschen wissen um die Vergänglichkeit. Tiere wissen nach allem, was wir kennen, nichts davon, von der Vergänglichkeit. Aber der Mensch weiß um seine Vergänglichkeit. Paulus dann in 2. Korinther 5, ein Haus, das abgebrochen wird, abgewrackt wird, das ist so erschütternd. bitte an die Wände zusammen, vor allem wenn alles Brüchige vergeht. Und dann sagt Paulus, wir haben einen Bau nicht mit Händen gemacht, der im Himmel ist, das die große, wunderbare Sache, dass nackt ausgezogen werden ist, auch so ein Wort. Nackt ausgezogen werden. Ich finde es ja unverantwortlich, was man im Moment macht. Dauern diese Bilder der Intensivstation mit den halbnackten Personen, schalten Sie doch den Apparat aus. Beim Fußballspiel, wenn einer einen Herzinfarkt trägt, hebt man noch die Tücher hin. Und die Feuerwehr macht das als erstes beim Verkehrsunfall. Aber das sind doch keine Gaffer, die zuschauen, wenn ein anderer nackt ausgezogen wird. Auch wenn er halbnackt nur da liegt und noch dürftig begleitet, ist das nicht zur Schau, das zum Angst machen. Wenn man das will, wenn man Panik schüren will, vielleicht ist das die Absicht und die Politik. Aber wir wollen das schützen, auch das, was sichtbar ist, auch in der Schwachheit eines Menschen. Und wir wollen auch in unseren Gesprächen ganz vorsichtig sein, dass wir Menschen nicht entwürdigen an dieser Not. Aber das Schlimmste, was dieser Hiskia sagt, ich werde nicht mehr den Herrn schauen im Lande der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen, mit denen ich auf der Welt bin. Das Schlimmste ist die Isolierung. Ich habe das ja am Sonntag so drastisch gesagt, ich brauche es nicht mehr wiederholen, was in den letzten Monaten an Unrecht geschehen ist. Man darf Kranke in gar keinem Fall isolieren, auch nicht mit den alleransteckendsten Krankheiten, die sie haben. Da gibt es alle Schutzmittel und das haben auch die Ärzte und der Seelsorger gehört dazu. Und das ist so wichtig, dass auch Sie, wo Sie diesen Mut haben, auch auf der Intensivstation einen Schwerkranken zu begleiten. Der Herr wird Ihnen Kraft geben und Mut geben. Das Schlimmste bei dieser Isolierung ist, dass einer nicht mehr im Gottesdienst ist. Das merken Sie erst in der Krankheit. Es war schon schön, wenn man dann ein Kassettengerät hat und kann auch den Gottesdienst ablaufen lassen. Aber ich vergesse das nie, wie Walter Tlach, der große Bibellehrer, immer gesagt hat, singt, betet, sagt das Wort Gottes in aller Kürze, aber nur einen Vers singen, einen herrlichen Vers. In dir ist Freude, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Das ist das Teilhaben am Gottesdienst. Und es wird uns ja erst auch in diesen Tagen wichtig, was das Lied für eine Kraft hat, auch am Krankenbett. Das ist immer so schön. Meine Frau ist da unerbittlich, auch in der Gemeinde, wenn wir einen gefüllten Sonntag hatten, waren immer zwei Gottesdienste, dann war so viel. Ich sagte, jetzt gehen wir noch ins Altenheim. Da sage ich, mein Bedarf ist gedeckt. Aber sie sagte, wir gehen hin, dann sage ich, singen wir noch. Und sagte ich mit meiner brüchigen Stimme, das macht doch gar nichts aus. Es war wunderbar, wie die Schwerstkranken plötzlich die Lippen bewegt haben. Ich habe es erlebt bei Kranken, wo der Arzt sagte, der liegt schon im Koma. Und dann spricht man einen Liedervers, der bekannt ist, und dann plötzlich bewegen sich die Hände und unter der Decke kommen sie zusammen, von wegen Koma. Da hört einer viel mehr. Dieses Isoliertsein ist so schwer, lassen Sie das nicht zu. Die Kranken brauchen von uns keine Unterhaltung, sondern sie brauchen die Teilhabe am Gottesdienst. Und das ist in dieser Welt schon eine Vorwegnahme der himmlischen Herrlichkeit, dass wir uns im Namen Gottes versammeln. Es ist schwer, wenn man nicht mehr da ist, wenn man isoliert ist und ausgesperrt ist von der Gemeinde. Und dann spricht der Hiskia vom abgeschnittenen Faden. Das ist so ein tolles Bild. Mein Leben ist wie ein abgeschnittener Faden. Da kommt ja alles, auch Gefühlige unseres Lebens, zum Vorschein. Der Teppich ist nicht fertig gewebt. Der Teppich unseres Lebens, an dem so viel gewebt wurde. Ich war ein Kind mit 9 Jahren, hatte einen schweren Unfall, bin von einem Dach gestürzt, so wie Kinder stürzen. Das war damals ein sehr komplizierter, vielfacher Bruch. Und ich habe damals die Freude an den Liedern bekommen. Mit mir im Krankenzimmer, im Kinderhospital, lag ein Michael von Albrecht, ist ein großer Professor für Indologie, bis nach Amerika, in Princeton hält er seine Vorlesungen. Der hinkt heute noch vor seinem Oberschenkelhalsbruch und Gott hat mich geheilt. Aber wir haben immer jeden Morgen Lieder gesungen aus dem Gesangbuch. Das hat uns, ich war damals 9 Jahre alt, mich schon ungemein geprägt, diese Lieder, die in dieser Krankheit und auch in der ganzen Aussichtslosigkeit, damals mit dem Strickverband, und ich habe gar nicht gewusst, ob ich einmal wieder laufen kann, die großen Lieder von der Gnade Gottes, gerade wenn der Faden abgeschnitten wird und wenn der Teppich zu Ende gewebt wird. Und dann im Vers 13, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe, aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Der Tod ist eine unheimliche Macht. Und dass der Hiskia als gläubiger Mensch das sagt, ja, Gott ist wie ein Löwe, der das zulässt, dass mein Leben zerbrochen wird. Ich habe es Ihnen ja auch erzählt von diesem Johann Tobias Beck, dem Bibeltheologen in Basel, der eine ganz große Bedeutung hatte in der Theologie. Der war auf einem von Spenden bezahlten Lehrstuhl, ein großer Bibeltheologe, der von der zermalmenden Macht des Todes sprach. Und gerade da, wo man den Tod erlebt, diese ganze Kraft, die alles auslöscht. Und trotzdem ist das herrlich, wie dann der Herr redet, auch in der Krankheit. Und wie beginnt denn das alles, dass man das macht? Das ist das Beten. Dann kommt, ich zwitschere wie ein Vogel. Das ganz Wunderbare, was Sie erleben. Ich war mein ganzes Leben lang immer ängstlich. Vor jedem Krankenbesuch, auch bei den Schwerkranken, die schon jahrelang im Bett liegen. Was soll ich denn sagen? Ich bin doch gesund, ich laufe doch wieder weg. Ich bin ein leidiger Tröster, so sagt Hiob. Du bist ein leidiger Tröster, du kannst doch nicht mitfühlen. Aber das Wunder, das dann geschieht, gerade im Krankenbett, ist ja ein Juwel für eine Gemeinde, die vielen kranken Gläubigen in dem zerbrochenen Leben, die plötzlich die Realität der Nähe von Jesus erleben und seines Beistands und seines Friedens. Ein junger Mann, den ich auf einer Freizeit traf, Andreas Strittmatter, der diese Muskellähmung hatte, den ich fragte, wie er denn im Glauben damit zurechtkomme, sagte, was fragst du das? Ich habe erst durch die Krankheit Jesus gefunden. Und es sind ganz viele Menschen, die erst im Zerbrechen ihres Lebens zu Jesus gefunden haben. Und die ganzen großen Lieder sind alle entstanden in den Pestzeiten, in der Erwartung des Todes, in der Hoffnungslosigkeit der Welt, weil da das so kommt, wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Wo kommt man denn sonst dazu, das in einer großen Tiefe zu entdecken? Und gerade dieser Andreas Strittmatter, der mit 42 Jahren dann starb, das Schlimme, dass dann die Lunge erstickt, weil die Muskelkraft der Lungen ganz aufhört und langsam erlöscht, der hat davon gesprochen, dass er wie Jesus vollendet wird im Leiden. Das Leiden ist nicht das Unglück unseres Lebens. Reich Ranitzky, der große Literarkritiker, hat gesagt, alle wertvollen Bücher behandeln vom Leiden. Das ist in unserem Leben die Krönung. Ich glaube, ich habe es Ihnen auch schon mal in einer Bibelstunde hier gesagt, dass es ja leider unter den Liedern fast kein Lied gibt vom Leiden, außer dieses eine Lied von Karl Friedrich Hartmann mit den zwei T's, der das Lied gedichtet hat, Endlich bricht der heiße Tiegel. Die Leiden sind für uns das Wichtige, dass das Gold getrennt wird von den Schlacken. Und dass das der Herr tut in diesen neun Versen, bis ich durchdringen kann und im Leiden die himmlische Herrlichkeit sehen kann. Das ist im Hebräerbrief, dass Jesus durch Leiden vollendet wurde. Und dieser Andreas Strittmatter hat gesagt, ich gehe diesen Weg, dass Jesus mich führt. Ein Mensch, der erst in der Krankheit zum Glauben kam. Und wir dürfen Kranken helfen, nicht mit den üblichen Sprüchen, ah, vielleicht wird es wieder gut und Hauptsache gesund. Das ist nicht die Hauptsache. Als ob ein kranker Mensch weniger wert wäre. Im Gegenteil, mit allen Behinderungen und Schwächen, sondern gerade dort, wo die äußere körperliche Kraft nimmer da ist, kommen wir zum Wesentlichen unseres Lebens und können das Wort hören und verstehen. Jesus hat Gehorsam gelernt, so heißt es in Hebräer 5,8, im Leiden Gehorsam gelernt und ist im Leiden vollendet. Und die Genesung beginnt, dass wir Frieden mit Gott haben. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch in der Seelsorge auch das aussprechen und das dann in der seelsorgerlichen Verschwiegenheit haben. Ganz wichtig, die Verpflichtung zu einer absoluten Verschwiegenheit. Nie mit jemandem drüber reden, was uns andere anvertraut haben, an schweren Dingen, die uns sehr, sehr belasten. können. Es ist oft schwer, dass man das selber tragen muss, aber dass wir Menschen die Vergebung zusprechen dürfen durch das Blut von Jesus, völlig weggetan. Denn in der Krankheit belasten uns die Versäumnisse unseres Lebens ganz besonders. Wenn uns plötzlich bewusst wird, was wir versäumt haben und wo wir Unrecht getan haben, wo wir noch im Unfrieden mit anderen gelebt haben. Und das ist ganz herrlich, wenn wir schon in dieser Weltzeit das ordnen dürfen und dann den vollen Frieden mit Jesus haben. Das ist so wunderbar. Einer der Schwerkranken hat es so niedergeschrieben. Er hat gesagt, wie bedrückend das in der Krankheit plötzlich wird, wie einem Schuld bewusst wird, Eltern an den Kindern oder an anderen Dinge, die lang zurückliegen mit Kollegen oder aus dem Krieg oder was das ist. Und sagt, das gibt eine solche Freude, wenn man die Beichte, den Zuspruch der Vergebung empfängt. Vergeben, ausgelöst, es wird nie mehr vorgeholt, in des Meeres Tiefe versenkt. Du brauchst nimmer fischen und nach den alten Dingen zu suchen. Dass er sagte, mir liefen die Tränen über die Wangen. Es war selber ein Verkündiger des Evangeliums. Aber sagt, die große Freude der Befreiung im Krankenbett, das ist wichtig, dass wir den Frieden mit Gott haben und das auch empfinden. Er lässt mich völlig gesunden. Das beginnt zuerst mit der innerlichen Heilung unseres Lebens. Und gerade wenn die Schmerzen oft so schwer sind und uns so zusetzen, dass dann umso größer der Frieden Gottes durchbricht. Die Läuterung unseres Lebens, gerade auch im Leben der Gläubigen, ist so wichtig. Wir können ja oft lange Zeit mit Dingen leben, die uns gar nicht bewusst sind als Schuld. Und erst in diesen großen Nöten, ist wie in einer Weinpresse, wenn man in die Presse kommt und dann, das ist nötig, damit der Wein hervorkommt und die Träber zurückbleiben, die Reinigung meines Lebens. Das ist ganz herrlich, wenn wir das machen dürfen. Still dich darauf ein. Der Jesaja wird zu dem Hiskia geschickt, bestelle dein Haus. Und das muss uns bewusst sein, auch wenn wir hingehen ins Krankenhaus. Ja, das ist ja jedem bewusst, bevor er in die Narkose geht. Wie wache ich wieder auf? Und das ist gut, das Haus bestellen vorher. Bring dein Leben in Ordnung. Das ist wichtig, begegne deinem Gott. Alles ist vor ihm offenbar. Das hat schon vor 500 Jahren der große Paracelsus, der große Arzt, gesagt, jede Krankheit ist eine persönliche Angelegenheit zwischen Gott und dem Einzelnen. Und jede lebensgefährliche Krankheit enthält ein großes Maß von Gottes Gericht. Wir leben noch in dieser Welt, im Leib der Niedrigkeit, im Leib der Erniedrigung, den wir tragen, im Leib der Schwachheit. Und den dürfen wir tragen. Aber das Herrliche ist, wenn das Neue schon aufleuchtet, die Kindschaft bei Gott. Und dann wird es gerade dort, wenn wir es noch einmal ganz neu erleben. Nun haben wir das alles ja auch schon erfahren. Ihr alle habt das schon in Kindertagen oft erlebt. Ich bin sehr dankbar, gerade wie ich dann zu Hause nach dem Krankenhaus noch lange lag. Ich habe dann immer gemeint, weil mein Bein damals so nach dem der Gips weg war, habe ich gedacht, muss man das jetzt amputieren, kann ich da mal wieder drauftreten? Da kam ein Diakon und der hat mir einfach zwei Geschichten erzählt, die vergesse ich bis heute nicht. Neunjährigen Buben hat er sich Zeit genommen und sagt, ich möchte dir zwei Geschichten erzählen. Und er erzählte mir Geschichten von Menschen, die mit Jesus erlebt haben. Ein Mann, der immer beim Essen einen Platz freigelassen hat. Und für mich als Kind wurde es zum ersten Mal bewusst in der Nähe von Jesus zu leben. Und es war so toll, diese Seelsorge auch an Kindern schon in dieser großen Not der Angst, was wird mit meinem Leben, was wird aus meiner Krankheit. Und wir haben heute ja viele Kinder auch und viele junge Leute, die schon von der Krankheit so schwer getroffen sind. Und wichtig, dass Jesus allein den Frieden gibt, diese Gewissheit, die ich haben darf, diese völlige Gewissheit, ich bin in Jesus geborgen, in Zeit und Ewigkeit. Es gibt überhaupt nichts Größeres als diese Freude. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? So war es bei Paul Gerhardt so herrlich zugesprochen. Was sind dieses Lebens Güter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Gemüter. Wir feilschen doch nicht um unser Leben, sondern mich hat das so beeindruckt, auch bei dem Paul Fleming, das war ja dieser große Weltreisende, der da mit einer Delegation nach Isfahan gereist ist. 3 Jahre waren sie unterwegs. Er war dort mitgereist als Arzt. Er hat noch ein Lied gedichtet für sein Lieschen, ein getreues Herz zu wissen. Aber wie er zurückkam nach 3 Jahren, hat das Lieschen den Professor geheiratet. Das Lieschen, die Liebe war weg. Das bricht in unserer Welt. Aber mit 30 Jahren hat ihn Gott heimgerufen, diesen Paul Fleming. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles weiß und tut und hat. Nun sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. In der Pest in Hamburg gestorben. Aber toll, der hat überschrieben sein Leben, satt gelebt mit 30 Jahren. Und das ist so wichtig. Es kommt nicht darauf an, wie lang wir leben, sondern wie intensiv wir mit Jesus leben. Und wie wir mit ihm geborgen sind und in der Freude mit ihm. Er hat das einzige Reiselied gedichtet, dieser Paul Fleming, das wir in unseren Gesangbüchern haben. Von diesem, bin ich in wilder Wüste, so bin ich doch bei Christus. Und Christus ist bei mir. Diese Geborgenheit, auch er hat ja einen Schiffsuntergang erlebt und im Kaspisee so schier ertrunken. Was haben Menschen schon in dieser Welt erlebt, aber geborgen in Jesus. Und das ist so groß, wenn ich dies auch in der Krankheit lebe. Hiskia winselt um sein Leben, er weint und bittet das von Gott, das dürfen wir auch. Und wir haben so oft Gebetserhörung erlebt, wie Gott uns völlig unbegreiflich das geschenkt hat. Ich habe es Ihnen vielleicht erzählt, glaube ich, wie meine Frau den Oberschenkelhalsbruch hat und ihr Blut gerinnt doch nicht und sie war mit Rückennarkose da und da hat plötzlich die Arterie so schrecklich geblutet und die Panik der Ärzte war da mit allen schwäbischen Schimpfwörtern, was da über die Zunge auch von verehrten Ärzten kommt. Und wie ich ihm dankte nach dem Chefarzt, hat er gesagt, wir hatten das Leben Ihrer Frau nicht mehr in Ihrer Hand. Danken Sie. Mehr konnte nicht. Das habe ich von einem Arzt noch nie gehört. Und wie es jetzt um eine andere Operation ging, da war ein muslimischer Professor da, der hat gesagt, das ist für mich kein Problem, wir haben das in der Hand, bis der Oberarzt sagte, nein, das geht nicht, die kann man nicht operieren, wenn das Blut nicht gerinnt. Wissen Sie, wir stehen immer in der Hand Gottes. Das fällt oft Ärzten schwer zuzugeben, aber wir wissen es besser. Und deshalb ist es schön, wenn wir da das Wissen in unserer Zeit, dieser falsche Machbarkeitswahn, yes, we can. Das ist das Schlimme, auch in der Medizin. Wir freuen uns, wenn Ärzte auch zugeben. Und darum ist uns immer wichtig, wenn wir gläubige Ärzte kennen, die um ihre Begrenztheit ihres Tuns wissen. Steht ja da drin von dem König Asa in der Königsgeschichte. Er suchte nur die Ärzte und nicht Gott. Also das Suchen Gottes und das Erkennen um seines Willens, das ist wichtig. Und da tut Gott Wunder, da ist dieses Pflaster aufgelegt, dieses Pflaster, was war das, ein Pflaster von Feigen. Wenn Sie einmal in der Bibel sehen, wo die Heilungen geschehen sind, war das Mittel nie das Entscheidende. Einmal hat Jesus den Speichel genommen, einmal hat er die Hände aufgelegt. Einmal hat er gar nichts getan, gar kein Zeichen getan. Das ist für uns ganz wichtig. Es geht nicht um eine Magie und um einen Trick von Taten, sondern es geht um das Wort des Herrn. Der Herr redet das Wort und das Wort ist das Entscheidende auch in diesen Krankheitsstunden. Und wir dürfen auch nach Jakobus 5 über den Kranken beten. Das ist ganz wichtig, dieser Dienst. Für uns ja, steht ja nicht da, dass er gesund wird, sondern es wird besser mit ihm werden. Und da ist auch wieder wichtig in Jakobus 5, dass man seine Sünden bekennt und dass man das vorher mit Gott klärt, dass es zu einer Bereinigung kommt. Und ich bitte Sie, dass Sie das wahrnehmen, auch in den Ängsten unseres Lebens. Wir dürfen als glaubende Leute auch in dieser schrecklichen Panik, die heute richtig geschürt wird, nicht Angst haben. Wir sind geborgen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Und der Herr hat die Umstände meines Sterbens geordnet, darum bitten wir ihn und er macht es gut und er macht es recht. Und wir lassen ihn machen, wie er es will. Hat mich sehr beeindruckt, wie der Biograf unseres Bundeskanzlers Schröder, großer Biograf, in der Zeit, der Zeitschrift Die Zeit, erzählt hat von seinem schweren Krebsleiden. Und es ist eigentlich eindrücklich, ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, wie er seine Krankheit erlebt. Und dann grübelt er immer weiter. Und er beschreibt das ausführlich dort. Und er erzählt, wie er immer weiterkommt und sagt, warum bin ich eigentlich nicht aus der Kirche ausgetreten? Ich glaube doch gar nichts. Aber ich hatte auch nicht den Mut dazu. Und dann zinnt er über das nach und denkt, aber irgendwo muss doch Gott sein. Und das endet bei ihm plötzlich in dieser ganzen Not. Ein gottloser Mensch unserer Tage, er ist ganz nah dabei, er sagt, wenn es doch irgendwo ein Zeichen Gottes geben würde, wie ich das gelesen habe, dachte ich, wenn jetzt die Krankenschwester gekommen wäre und mit ihm nur den 23. Psalm gebetet hätte, wäre er zum Glauben gekommen. Es sind ganz viele Menschen, die in der Not der Krankheit, ich spreche aus vieler Erfahrung in der Krankenhausseelsorge, die ganz nah dabei sind. Darum habe ich auch Menschen, die nichts von Gott wissen wollten, ganz unbekümmert die großen Gottesverheißungen zugerufen. Fürchte dich nicht, bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Er kann es ja verwerfen. Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du es nicht. Das ist ja immer so schön beim Glauben, dass Christus bis zum Schluss in unserem Leben reden will. Und darum ist das so wichtig, dass man beten darf, dass Gott uns seine Wunder erleben lässt. Aber ein kleiner Trost kommt auch noch. Hiskia hat ja nochmal 15 Jahre geschenkt bekommen. Aber diese 15 Jahre waren schlimme Jahre. Jahre des Unglaubens. Warum? Er hat dort den Assyrern noch, den Abgesandten, sein Schatzhaus gezeigt. Das ging nachher. Jesaja hat ihn bitter bestraft um seines Unglaubens willen. Habe einen lieben Bruder, einen Führer aus den Freikirchen, einen Seelsorger, der immer, wenn wir miteinander beten, sagt, Herr, bewahre mich vor der Torheit des Alters. Das ist ganz wichtig für uns ältere Menschen. Dass wir plötzlich auch töricht werden können und das verlieren, was schon Kinder oft wissen, dass man Jesus treu bleiben muss. Auch im Alter, wenn uns der Herr noch einmal Jahre schenkt, er führt uns, so wie er es da sagt, ich will doch noch einmal dich preisen und loben, aber leider endet das Leben notvoll. Auch sein Sohn Manasse wird zum Unheil für Israel. Das ist immer eine begrenzte Zeit, die uns Gott geschenkt wird. Und mögen wir diese Zeit, die uns nochmal auf kurze Zeit nun nochmal anvertraut ist, dass wir sie nutzen zu seiner Ehre und zu seinem Lobe. Es ist ein ganz großes Geschenk, dass wir leben dürfen und dass uns der Herr durch diese viele Bedrohung hindurchführt. Es gibt keinen, der sagt, och, ich brauche das nicht. Wir sind alle vom Tod bedroht. Und es ist immer wieder erschütternd, wie kerngesunde Leute plötzlich umfallen und tot sind, weil niemand sich vor Gott brüsten kann. Wir leben von der Gnade Gottes und dürfen diese Gnade ganz besonders erfahren. Und jetzt ist interessant, wenn Sie einmal Biografien lesen, dass die schweren Krankheitszeiten die großen Wendepunkte des Lebens waren. Wie Menschen nach dieser Krankenzeit oft ganz neu intensiv mit Gott gelebt haben und plötzlich auch bis ins hohe Alter hinein sie eine Segensquelle werden für ihre Umgebung. Wir erkennen das aus unserer Gemeinde, dass die Kranken nicht Betreuungsfälle sind. Das ist ganz schlimm, wenn wir das so verstehen, sondern sie sind eine Bereicherung für alle, die dorthin gehen. Die Mutter des Evangelisten Traugott Hahn im Baltikum, der erschossen wurde, weil ja der Vater war ja auch dieser Vater Traugott Hahn, auch ein großer Evangelist, aber die Mutter Lala Hahn war eine gelähmte Frau, die auf dem nur sitzen konnte, ganz gepflegt und betreut werden musste. Und da traf der Ehemann dieser kranken Frau Lala Hahn, der alte Traugott Hahn, ein Gemeindeglied, und der sagt, ich war gerade bei ihrer Frau. Sie konnte nicht viel reden, aber das war mehr als 100 Predigten von ihnen. Und der Vater Trogothan war ein Bibelmann und ein großer Prediger. Und da wissen wir, was von Kranken oft an Segen ausgeht, ein Zeugnis von ganz großer Bedeutung. Dazu möge der Herr uns zubereiten, wenn er für uns das Leiden beschlossen hat. Das Leiden ist in dem Blickpunkt der Welt eine Bürde, sagt Karl Friedrich Hartmann, und sagt, droben heißt man dich, eine Würde. Jesus ist das Leiden vorangegangen und es gibt kein Leben ohne Leiden. Und wir wollen das Leiden zur Ehre Gottes bestehen. Und der Herr gibt Kraft dazu, dass es zu einem Sieg wird, auch über die dunklen Mächte. Dass wir nicht klagen, sondern danken können. Und dann tragen Sie das auch weiter und sagen Sie das immer. Was ist denn der große Schatz in den Krankenzeiten? Das sind tatsächlich die Lieder. Wenn Sie ins Krankenhaus gehen, nehmen Sie das Gesangbuch mit. Auch Ihr Liederbuch ist voll der herrlichen Lieder, der großen Zukunft und der großen Aussagen. Viele Menschen haben auch in der Volkskirche noch Lieder gelernt, wie befiehl du deine Wege. Ich war mir immer dankbar, dass auch oft ungläubige Leute, wenn man sie im Alter drauf anspricht, sie das alles noch wissen. Weg hast du allen, aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzuhalten. Solange dieser Schatz noch bei der älteren Generation drin liegt, können wir anknüpfen und ein Zeugnis weitergeben. Das ist ganz herrlich. Und da wacht viel auf, was man früher noch gelernt hat. Unsere Jugend wird betrogen, dass sie nichts mehr auswendig lernen muss. Das ist ein Verlust. Und wir wollen, wenn Sie können, Ihren Enkeln noch einmal Mut machen. Sagen, wenn du das auswendig lernst, kriegst du von mir eine Belohnung dafür. Und die Enkel werden es uns danken, wenn wir schon in der Herrlichkeit sind. Denn diese Lieder reden und Psalmtexte auswendig lernen. Was bedeuten die Psalmen gerade in großer Not, wenn man drinsteckt im Sumpf der Angst und versinken will und der Herr einen auf festen Grund stellt und wieder ermutigt und Sicherheit gibt. Und darum ist das Lied von Hiskia für uns so schön, der das beschreibt, in welchen Ängsten kranke Menschen leben. Und auch heute Abend denken wir daran, wie in diesem Berlin unzählige Menschen allein sind und keine Hilfe haben. Der Herr gebrauche uns, dass wir den großen Trost des Glaubens weitergeben können. Ich möchte noch beten. Du, Herr Jesus, bist den Weg des Leidens gegangen. Du hast alles durchlitten, auch die Qualen und die Schmerzen, bei deiner Kreuzigung, auch die Todesnot hast du durchlitten. Du hast erlitten, wie Freunde von dir gewichen sind, wie du verraten wurdest, wie du verleumdet wurdest, völlig zu Unrecht, mit Lügen und Hetze. Und du hast den Trost des Vaters empfangen und du hast den Weg gewiesen, wie auch wir durch schwere Zeiten unseres Lebens gehen können und wie du uns kräftig machst im Glauben und wie du in uns wohnen willst mit deinem Frieden. Herr, wir bitten dich jetzt auch für die Kranken, ganz besonders aus unserer Gemeinde, mit denen wir so verbunden sind, auch dass wir dieses schlichte Wort, das wir sprechen können, dass dies von dir bestätigt wird, dass der Glaube nicht zerbricht, sondern gestärkt wird, aufgerichtet wird. Und dass diese Zeit dazu dient, dass du immer größer wirst im Leben unserer Kranken, aber auch in unserem Leben, durch dieses stille Zeugnis. Und wir danken dir auch durch die vielen Beispiele von Menschen, die es in schweren Tagen uns bezeugt haben, wie du keine Last uns auflegst, die größer ist, als dass wir sie tragen können. Ganz herzlichen Dank. Dir für alle deine Güte und Liebe. Amen.